SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
4. Dezember 1534. Sultan Suleiman I. erobert Bagdad.
Ich bin Süleyman, der 10. Sultan des Osmanischen Reiches. Ich regiere in der ehrenhaften Nachfolge meines Vaters Selim und trete mit jedem Atemzug für Recht und Gesetz ein.
Bildgewaltig, mit prunkvollen Kostümen, voller Intrigen und Erotik, wird 2011 eine türkische Fernsehserie zum Straßenfeger. Ein Historienspektakel über das Zeitalter Süleymans des Prächtigen.
Sehr, sehr spannend, war super und war auch in der arabischen Welt ein Riesenerfolg.
Der Islamwissenschaftler Professor Albrecht Fuß von der Universität Marburg. Doch Tausende demonstrieren in Istanbul empört gegen die Darstellung ihres idealisierten Herrschers aus dem 16. Jahrhundert. Ein Fernsehprediger wettert:
In einer Szene trinkt der Sultan Wein, dann hüpfen Tänzerinnen durch seinen Palast. Jede Nacht scheint er Frauen zu haben. Dieser große Staatsmann, der unser Land 46 Jahre lang so weise regiert hat, wird dargestellt, als hätte er nur solche Sachen im Kopf gehabt. Das ist Ignoranz, das ist eine Schande.
Staatspräsident Erdogan droht gar juristische Schritte an.
Das ist nicht der Gesetzgeber. Das ist nicht Sultan Süleyman, wie wir ihn kennen.
Doch in 45 Ländern, auch in Deutschland, begeistert sich das Fernsehpublikum für Leben, Liebe und die dramatischen Eroberungen Sultan Süleymans.
Wir sind nicht mehr nur eine Regionalmacht auf dem Balkan. Wir werden den europäischen Kontinent erobern. Belgrad, Budapest, Wien, Rom. Wir werden unser Schwert in das Herz Europas, in das Herz der Ungläubigen stoßen.
Also ich kenne keinen Text, der das so ausdrückt.
Suraya Farrokhi, Professorin für Osmanistik an der Universität München, kritisiert die plakative Sprache der Serie. Man denke immer nur an die Feldzüge gegen Europa, vergesse aber die im Osten.
Denn die Eroberung des Irak ist auch unter Süleyman geschehen. Und die Eroberung Bagdads ist nicht eine kleine Sache, aber ich würde als Hypothese mal aufstellen, dass es so eine Domino-Geschichte war.
14 Jahre vor der Eroberung Bagdads betreten im Jahr 1520 zwei bedeutende Herrscher fast zeitgleich die Bühne der Weltpolitik: Süleyman und Karl V. Der eine wird im September Sultan der Osmanen und im Oktober wird der Habsburger Karl V. in Aachen zum römisch-deutschen König gekrönt.
Er bekam damit das Recht auf das Kaiseramt und das war die höchste Würde in Europa, in der Christenheit, so muss man sagen.
Professor Heinz Schilling von der Humboldt-Universität Berlin.
Und damit hatte er dann auch die höchste Majestas.
Beide Herrscher, 24 und 20 Jahre alt, sehen sich als Erben der antiken römischen universalen Weltherrschaftsidee.
In gewisser Weise ist da eine Parallelität. Beide Herrscher haben Leute um sich herum ermutigt, jedenfalls zeitweilig, sie darzustellen als den möglichen Herrscher der Endzeit.
Süleyman herrscht bereits über die alte römisch-byzantinische Kaiserstadt Konstantinopel-Istanbul. Karl V. wartet auf die Kaiserkrönung. Da prallen 1526 in Ungarn die Interessensphären beider Herrscher aufeinander. Süleyman besiegt die Habsburger in der Schlacht von Mohacs. Der Weg nach Europa ist frei und 1529 stehen die osmanischen Heere vor den Toren Wiens.
Nach ein paar Tagen mit kaltem Wetter und kleineren Scharmützeln wagen die Ungläubigen eine Attacke, die für sie mit 30 abgehackten Köpfen und 10 Gefangenen endet.
Notiert der osmanische Heeresschreiber. Bei 30 Köpfen wird es nicht bleiben. Von beiden Seiten wird mit Kanonen geschossen, doch militärisch sind die Osmanen überlegen. Der habsburgische Kriegssekretär notiert:
Vieltausend Leute sind jämmerlich ermordet, erschlagen und weggeführt. Der Allmächtige möge ihrer Seelen gnädig und barmherzig sein.
Süleyman wird die Belagerung Wiens überraschend abbrechen. Doch im Habsburgerreich herrscht Weltuntergangsstimmung. Die Türkenfurcht wird noch Jahrhunderte die Propaganda prägen.
Der Türke ist Gottes Rute und des Teufels Diener,
schmettert Martin Luther durch halb Europa.
Wie greulich er handelt, als sei er der zornige Teufel leibhaftig.
Wie aber kommt es dann, dass Süleyman, der Schrecken Europas, vom Abendland den Beinamen der Prächtige erhält?
Ich würde es gar nicht unbedingt als Widerspruch sehen, weil auch die Genese des Begriffes ja ganz interessant ist.
Der Islamwissenschaftler Albrecht Fuß.
Er taucht ja zum allerersten Mal in französischen Quellen auf. Und Frankreich hatte seit 1526 eine Allianz mit den Osmanen.
Der Hintergrund? Franz I. ist der heftigste Konkurrent der Habsburger um den deutschen Königs- und römischen Kaisertitel und sucht Verbündete gegen Karl V.
Und wo findet er die? Eben im Osmanenreich. Der mächtigste Gegner der Habsburger ist der Osmane. Und es gibt auch so einen Ausspruch von Franz I., der sagt, als die Venezianer ihn kritisieren, ja, ist halt so. Der ist ein Ungläubiger, aber ich brauche ihn nicht wegen seines Glaubens, sondern weil er dem Kaiser schaden muss. Bei den Franzosen ist Türkenfurcht kein Begriff, war ja ihr Freund. Und besuchen ihn auch regelmäßig und sehen da die beeindruckende Bautätigkeit. Und dann machen sie ihn eben zu Süleyman le Magnifique.
Süleyman den Prächtigen. Jahre später, als sich auch die Habsburger auf Diplomatie verlegen und Ogier von Busbeck an den Sultanshof entsenden, ist dieser vom Hofzeremoniell tief beeindruckt.
Da hörte man keine Stimmen, kein Gemurmel wie sonst in einer bunten Menge. Nur Stille. Der Sultan saß auf einem ganz niedrigen Thron. Seine Stirn war heiter, doch zeigte er Strenge.
Allerdings erhält Busbeck statt eines Friedensvertrags nur einige Fliederpflänzchen und Blumenzwiebeln. Eine davon nennt er nach dem Turban des Sultans Tulipan, die Tulpe. Warum aber bricht Süleyman 1529 überraschend die Belagerung Wiens ab? War es der frühe Wintereinbruch? Der andauernde Regen und Matsch, wie die Wiener Chroniken meinen? Vielleicht auch. Vor allem aber hört Süleyman von blutigen Unruhen an der Ostgrenze seines Reiches. Ausgelöst von den schiitisch-iranischen Safawiden, die in Tebris und Bagdad herrschen, und die sunnitisch-osmanischen Völker im Osten gegen den Sultan aufstacheln.
Hier haben wir eben dann einen Konflikt, der sich über die nächsten Jahrhunderte, 200 Jahre, fast ziehen wird und auch viele anti-schiitische oder anti-sunnitische Polemiken haben wird.
Der Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten ist fast so alt wie der Islam. Jener Streit unter Muslimen darüber, wer der rechtmäßige Nachfolger des Propheten Mohammed sei. Erst im 16. Jahrhundert aber erhält er auch eine staatspolitische Dimension.
Kurioserweise gibt es ganz ähnlich wie in Europa in der Zeit von Süleyman und Shah Tahmasp eine ähnliche Konfessionalisierung, wie wir sie im frühmodernen Europa auch kennen.
Dort bedrohen Martin Luther und die neue protestantische Lehre den katholischen Universalanspruch, was zu blutigen Kriegen führt. Im Iran erheben die Safawiden die Schia zur Staatsreligion und grenzen sich damit politisch-religiös von den sunnitischen Osmanen ab.
Sowohl auf der iranischen als auch auf der osmanischen Seite hat es Rechtsgelehrte gegeben, die behauptet haben, dass die Gegenseite keine Muslime sind. Auf beiden Seiten hat es eine Verteufelung gegeben, und zwar ziemlich massiv. Vor allen Dingen gerade auch in der Süleymanszeit.
Also im Osten ist die Bedrohung oder das militärische Auftreten der Safawiden eine Herausforderung für die Osmanen.
Für Süleyman bedeutet das Eroberung der schiitisch beherrschten Metropolen Tebris und Bagdad 1534.
Er will persönlich Bagdad erobern. Im Portfolio seiner Hauptstädte fehlt eben Bagdad noch. Er hat Konstantinopel, das hatte schon sein Urgroßvater erobert, sein Vater eben Damaskus und Kairo. Er ist der Hüter der heiligen Städten Mekka und Medina.
Und jetzt Bagdad, wo die schiitischen Safawiden obendrein die Sunniten religiös massiv beleidigt hatten.
Als die Safawiden da eingezogen sind, haben sie die Grabstätten der Kalifen zerstört.
Denn die ersten drei Kalifen der Sunniten erkennt die Schia nicht als rechtmäßig an.
Und haben vor allem, und das hat große Aufregung gemacht, das Grab des Rechtsgelehrten Abu Hanifa komplett zerstört, geplündert, seine Gebeine verstreut und an seiner Stelle ein Hundeskelett beerdigt.
Eine hässliche Schändung Abu Hanifas, dem verehrten Ahnherrn der sunnitisch-hanafitischen Rechtsschule der Osmanen. Den Frevel will Süleyman rückgängig machen.
Man findet dann die Gebeine von Abu Hanifa wieder, auf wundersame Weise. Die werden neu bestattet, sein Mausoleum wird erneuert und auch die anderen Bauten, die die Safawiden zerstört haben, werden wieder errichtet.
Unter Süleyman erlebt das Osmanische Reich seine größte Ausdehnung. Das Riesenreich muss neu organisiert und steuerlich erfasst werden. Und dafür reformiert er weltliches und religiöses Recht, so die Osmanistin Soraya Farrokhi.
Süleyman hat sich sehr angestrengt, um ein Gerüst von Gesetzen zu erlassen, die also auf längere Zeit die Struktur des Osmanischen Reiches bestimmen sollten.
Die türkische Geschichtsschreibung gibt ihm daher den Beinamen Kanuni, der Gesetzgeber, der als Bauherr auch das Gesicht des Reiches nach außen formt. Bis zum heutigen Tag prägen die schlanken Minarette der Süleymanszeit die Silhouette Istanbuls. Der Großmeister der osmanischen Architektur, Mimar Sinan, hat sie geschaffen. Ebenso hunderte von Brücken im ganzen Reich und jene berühmten Wasserleitungen, die Istanbul noch im 20. Jahrhundert mit Trinkwasser versorgen.
Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.
Goethes Worte aus dem Faust spiegeln Süleymans Seele. Denn wie nichts tauscht er das Schwert des Feldherrn gegen die Feder des Dichters.
Ayhudan farigol alemde, sultanlık budur, pendini gül.
Halt dich fern von Pomp und Getöse auf Erden. So ist es Sultans Art. Komm, hör auf den Rat der Ameise. So ist es Süleymans Art. Wen immer du anschaust, halt ihn für besser als dich.
Über 3500 Gedichte hinterlässt der Sultan, einige davon seiner geliebten Frau Roxelane gewidmet.
Süleyman ist sehr stark angefeindet worden, weil er geheiratet hat, weil er dann nur an einer Frau Interesse hatte. Und man fand, dass er damals das Zeremoniell und die Traditionen des osmanischen Hofes untergraben würde.
Süleymans Liebe zu Roxelane ist die einzige bezeugte Liebesgeschichte eines osmanischen Sultans. Kaum ein Herrscher der Weltgeschichte hat so lange regiert wie er. 46 Jahre. Süleyman stirbt 1566 mit über 70 Jahren in einem Feldlager in Ungarn.
Er herrscht über ein immenses Reich mit sehr vielen Völkerschaften und ist auch von seinen Nachbarn anerkannt. Ein sehr, sehr mächtiger Herrscher, wenn nicht sogar der mächtigste der damaligen Zeit.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an Sultan Süleyman I., der am 4. Dezember 1534 Bagdad eroberte. Zeitzeichen morgen über die Hexenbulle von Papst Innozenz VIII.